Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Amiga, das war das Schallplattenlabel in der DDR für alles, was nicht Klassik war. Und das ist ganz schön alt, 75 Jahre. Also es gibt einen Riesenkatalog mit vielen Sachen, die man nicht wirklich braucht, wie eigentlich bei ganzen, ganz anderen großen Labels auch. Und einigen Dingen, die man unbedingt braucht. Und die Herren Max Herre und Dexter, nicht ganz unwichtig in der deutschen, westdeutschen, muss man ja sagen, Musikszene, wenn man so will. Na gut, sie sind natürlich schon längst auch gesamtdeutsch. Die haben gegraben im Katalog von Amiga und haben etwas rausgeholt, das man mit Funk, Soul und ja, vielleicht auch so ein bisschen Prog überschreiben könnte. Sogar auch Krautrock, auch wenn es das offiziell in der DDR nicht gegeben hat. Also einen Sampler haben sie zusammengebastelt mit ganz viel fantastischer Musik aus den Jahren, so Ende der 60er bis in die 70er Jahre hinein. Da sind Leute wie Holger Biege, Uwe Schikora, Uschi Brüning oder auch natürlich Manfred Krug dabei. Max Herre und Dexter waren hier zu Gast zum Gespräch über Hallo 22 und ja, 50 Jahre ist es her übrigens, dass Hallo Nummer 1 erschienen ist. Und vielleicht war das damals auch schon drauf. Nee, das Stück ist später erschienen. Nämlich, wenn es draußen grün wird. Manfred Krug.
Dann wird mir so gut zumut. Und auf jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und auf uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
Manfred Krug mit Wenn's draußen grün wird. Manfred Krug, ich sag das ja immer wieder, für mich der größte Soul-Sänger, den Deutschland jemals gehabt hat. Und dementsprechend auch Teil dieses Samplers Hallo 22. Und die beiden Kuratoren sind jetzt bei mir. Dexter und Max Herre, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Das Erste, was mir einfiel, war, wie stoßen zwei gebürtige Schwaben auf Rare Grooves aus der DDR?
Tatsächlich bin ich in Stuttgart darauf gestoßen in den 90er Jahren. Es gab einen DJ, der einen Club hatte, High Club, wie das High Label aus Memphis. Und da lief Soul-Musik und zwischen Al Green und James Brown lief Gerd Michaelis Chor zum Beispiel. Und die Party ging trotzdem weiter und es war ein Kuriosum. Aber das war so mein Einstieg und dann bin ich in den Nullerjahren nach Berlin gezogen, Anfang der Nullerjahre. Und die Flohmärkte waren bekanntlich voll mit Amiga-Schallplatten und da fing mein Interesse dann so wirklich an, Feuer zu fangen. Und das war natürlich Digging Culture und die Suche nach dem nächsten verwertbaren Sample.
Was finden Sie denn in dieser Musik, das es woanders offensichtlich nicht gibt?
Für mich ist das wie einfach so eine einzigartige Musik, die so im Westen nicht stattgefunden hatte, so nach meiner Auffassung. Und einfach diese Gekonntheit, das Vermögen von den ganzen MusikerInnen, die da einfach ihre Instrumente so beherrscht haben und von Arrangement bis Aufnahme, Klangqualität, das hat einfach seinesgleichen gesucht. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe. Und klar, bis man von der ersten Amiga-Platte bis die Querverbindung und so weiter, aber irgendwann hat sich das einem halt erschlossen, dass es irgendwie was ganz Besonderes war. Mhm. Und was ich so in deutscher Sprache einfach sonst nicht gehört habe.
Okay, die Musik ist das eine, klar. Wer nicht wirklich ziemlich gut war, durfte gar nicht so richtig arbeiten als Profi oder konnte das nur unter sehr schweren Bedingungen. Ich finde es übrigens in den letzten Jahren auch immer ganz interessant. Ich schäme mich fast, dass ich immer mehr Musik toll finde, die richtig gut gespielt ist. So das ganze Pop-Appeal. Das ist das eine. Das andere sind natürlich die Texte. Ich glaube, für Sie beide ist das nicht ganz unwichtig, was da erzählt wird und vielleicht auch, wie es erzählt wird.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, für diese Zeit und für die Musik total wichtig und maßgeblich, wer die Texte geschrieben hat erstmal. Also es gab Texter und Texterinnen, die meistens auch aus der Lyrik oder aus der Schriftstellerei kamen. Das merkt man den Texten an. Dann spielt natürlich das Lektorat, also die Zensur, eine Rolle, dass sich da eine Sprache entwickelt hat, die kryptischer sein musste, metaphorischer, die mit Chiffren gearbeitet hat. Wenn es nicht um politische Themen ging, die auch Teil der Doktrin waren. Also es gibt einen Song auf der Platte, Oh Angela, für Angela Davis. Das war dann sozusagen vereinbar. Oder es gibt einen Song von Panterei, der jetzt nicht drauf ist, To Yet, zum Vietnamkrieg. Das waren Themen, die durchaus auch politisch erlaubt waren. Aber um alles andere, also Freiheitsgedanken, sowas musste man eben drumherum texten. Und dann gab es eben Chiffres, Metaphern dafür, fliegende Drachen und offene Fenster und Sonnenuntergänge, mit denen dann dieses Freiheitsgefühl vielleicht beschrieben wurde.
Manchmal finde ich diese Lyrik ja ein bisschen sperrig, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mich immer gefragt, boah, wie kann man das singen, was da teilweise aufgeschrieben wurde. Dann gibt es aber Fundstücke. Ich kannte auch nicht alles, das muss ich gestehen, auf dieser Platte. Und da ist dann vielleicht gar nicht so sehr was mit Botschaft oder zwischen den Zeilen, sondern das sind einfach tolle Bilder. Hier von Veronika Fischer. Wir hören mal rein in Schönhauser. Veronika Fischer, ein kleiner Ausschnitt aus Schönhauser, also die Schönhauser Allee, Prenzlauer Berg, das ist schon, ich finde das schon toll erzählt. Also
das ist ein Klassiker, also ist musikalisch und textlich. Und ja, also was total interessant ist, dass also die 70er Jahre im Osten unglaublich viele starke Frauenstimmen hervorgebracht haben. Neben Veronika eben Uschi Brüning maßgeblich, aber auch zum Beispiel Angelika Mann, die Kutte singt, oder Christiane Uffholz. Es war für uns nicht schwierig, die Platte paritätisch zu besetzen. Ja. Und das war auch ein Ansatz zu sagen, es gibt immer einen männlichen Protagonisten als Sänger und dann gibt es eine Frau als nächstes. Das fiel uns nicht sehr schwer, weil es tatsächlich verglichen mit dem Westen total viele gute, erfolgreiche SängerInnen gab.
Aber wenn die zum Beispiel, und Veronika Fischer ist ein Beispiel davon, selbst Manfred Krug als Musiker in den Westen ging, war die Karriere vorbei. Also jedenfalls nicht mehr, längst nicht mehr in der Nähe dessen, was sie im Erfolg im Osten hatten. Vielleicht auch, weil Stimmungen und Codes, wie gerade auch bei Schönhauser gehört, vielleicht in West-Berlin gerade noch verstanden wurden, aber in der BRD nicht mehr. Und plötzlich fanden die sich ja auch in so einem Haifischbecken wieder. Ich meine, klar, die Produktionsbedingungen im Osten waren extrem schwierig. Man musste manchmal lange, lange warten, bis man einen Studiotermin kriegte. Aber es war ja doch auf eine gewisse Art und Weise auch eine geschützte Werkstatt, oder?
Es war insofern ein geschützterer Ort oder ein kulturellerer Ort, vielleicht weil er diesem Vermarktungsdruck nicht unterlag. Und jetzt Musiker wie Holger Biege erzählen das ja auch. Der ist in den Westen gegangen. Der war wirklich Manfred Krug ist nicht der Soul-Sänger, sondern Holger Biege ist der Stevie Wonder des Ostens und eigentlich die größte Soul-Stimme, die Deutschland bis jetzt hatte, männlich. Und der erzählte eben, es gab die Zensur im Osten und es gab sozusagen da ein Workaround, den man finden musste. Im Westen gab es aber irgendwie die Major-Plattenfirmen, die eine ganz andere Form von Formatierung betrieben haben. Da ist er auch nicht glücklich
geworden. Da ging es vielmehr um den kommerziellen Erfolg einfach. Und wurde auch gestern erzählt, dass sie das Gefühl hatten, da einfach ausgeblendet worden zu sein. Oder dass auch das Interesse vom Westen einfach nicht da war.
Ja, ich wollte schon fragen, tatsächlich, also sie haben Leute noch getroffen von damals. Das hat...
Genau. Wir hatten gestern ein Treffen, Amiga, der Jörg Stempel, der den Katalog seit 81 betreut, hatte geladen. Und da war Günter Fischer da, der ja also als Musiker, Komponist, Produzent so die Überfigur da ist. Er ist, glaube ich, mit 4 oder 5 Songs als Produzent auf dem Album vertreten, weil man an seinen Produktionen irgendwie nicht vorbeikommt, wenn man sich interessiert für 70er Jahre Soul- und Funkmusik. Das war Henning Protzmann von Panterei dabei, die ja wirklich die Vorgänger von Karat, eine Rock, Jazz, Fusion, Funk-Kombo waren, die total interessante, aber auch sperrige Musik gemacht hat, aber trotzdem eben auf Amiga dann in den 70er Jahren 2 wichtige Alben herausgebracht haben. Uschi Brüning war da, die vielleicht die eine ist, die im Westen Fuß gefasst hat, einigermaßen, und die Jazzplatten gemacht hat. Hier jetzt 2014, glaube ich, die letzte mit Manfred Krug auch, die schon einen gewissen Grad an Bekanntheit bekommen hat, aber sie ist wirklich eigentlich die einzige, von der man sagen würde, hat sie ein Westpublikum auch erspielen können.
Sie haben ja selbst auch 2 Songs aufgenommen, also die basieren auf Samples aus dem Katalog. Das ist einmal Das war nur ein Moment, basierend auf Manfred Krugs gleichnamigem Stück. Und Außen vorbei von Panterei. Man muss vielleicht sagen, dieses Album, dieser Sampler liegt auf Vinyl vor und eben als Download-CD gibt's nicht. Und das Tolle ist, also zur Doppel-LP gibt's dann diese 7-Inch mit ihren Tracks. Wie sind Sie da rangegangen? Ich meine, das ist ein großer Katalog. Einerseits, ja, da findet man tolle Sachen. Andererseits so war da auch ein bisschen, oh, jetzt können wir nichts verkehrt machen. Das muss jetzt super passen. Oder wie war so das Feeling, mit dem Material umzugehen?
Ich glaube, es ging ja vor allem so erstmal, was ist unser Blickwinkel da drauf? Ich komme ja aus so einem plattendicken Sampling-Hintergrund und sammle die Sachen ja auch schon seit 20 Jahren. Von daher hat man immer schon so ein bisschen im Kopf gehabt, was sind für mich die starken Tracks. Also die waren dann, also ich musste jetzt nicht diesen ganzen Katalog von vorne durchforsten und schauen, wo sind, sondern ich hatte schon so, immer schon so grobe Ideen, was da stattfinden kann. Nichtsdestotrotz waren es trotzdem am Ende dann 60 Songs in der Auswahl und Max hat mir dann auch noch Sachen gezeigt, die ich nicht kannte und umgekehrt, sodass wir uns eigentlich auch ganz gut ergänzt haben. Aber eben unter dem Deckmantel Soul Funk ließ sich dann schon Sachen ganz gut zusammenfassen. Aber es war schon ein Prozess. Also immer mit, jetzt müssen wir es nochmal ein bisschen kleiner machen, wie teilen wir die Plattenseiten auf? Es ging auch so um die psychoakustische Hörerfahrung mit Spannungsbogen und wie viele Songs passen auf eine Seite, dass sich's noch gut anhört. Und so musste immer die 18 Minuten irgendwie bestenfalls nicht überschreiten. Und da war schon so ein paar kleine Sachen, oh, jetzt müssen wir daran noch denken, jetzt müssen wir eigentlich daran noch denken.
Es war ein bisschen Tetris,
kann genau, man sagen. Genau, genau, absolut.
Dexter und Max Herre, vielen Dank fürs Kommen. Die beiden haben Hallo 22 zusammengestellt. Ja, Rare Groove, sage ich mal, grob aus der DDR. In der Hallo-Serie, also die Älteren werden sich erinnern, die berühmten Sampler. Und es ist auch alles ordnungsgemäß gemacht, denn es ist auch die Karte, also der Einleger drin, was man sich dann früher rausziehen und an die Wand hängen konnte. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank. Sehr gerne.